Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Es geht heute Morgen um Jesus. Und es geht um eine Person, der Jesus alles geworden ist. Überraschend, unvorhergesehen, nicht geplant. Wir wollen dieses Jahr in der FEG, in der Freien Evangelischen Gemeinde, auch ein bisschen über Reformation nachdenken. Wir kommen dieses Jahr nirgends um dieses Thema herum, weder in den Medien noch in der Öffentlichkeit oder in der Schule. Reformation 2017, es hat mal jemand gesagt, Reformation beginnt bei dir oder sie fällt aus. Ich glaube, das ist ein guter Anlass, auch darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich, was macht das mit mir. Und wir in der FEG wollen auch über Martin Luther nachdenken und über die Reformation. Wir werden im Herbst eine Serie darüber haben. Wir werden auch einen Bibelintensivkurs machen mit diesem Thema. Aber wir wollen auch auf die Ursprünge zurückgehen, also noch weiter als 1517. Wir wollen dorthin zurückgehen, wo auch für Martin Luther eigentlich die Reformation begonnen hat, nämlich beim Evangelium. Und wir heißen ja auch evangelisch, Freie Evangelischen Gemeinden, und wir wollen uns deshalb auch damit beschäftigen, was ist eigentlich das Evangelium und wer ist eigentlich Luther, aber wer ist auch Paulus, auf den Luther sich sehr stark bezogen hat. Und so wollen wir heute einfach so ein bisschen anfangen, uns hineinzuarbeiten in dieses Reformationsjahr. Das wird jetzt nicht gleich eine lange Serie werden, erst mal so kleine Punkte im Frühjahr und dann im Herbst, wie gesagt, dann doch einen intensiveren Schwerpunkt hier in der Gemeinde. Aber mal so zum Aufwärmen und zum Reinfinden, so immer mal so ein paar kurze Themen, Gottesdienste darüber. Nächsten Sonntag wird Thomas Böhme über den Beginn des Römerbriefes hier predigen, und wir werden den Römerbrief dann auch immer mal wieder hier aufgreifen im Gottesdienst. Paulus, also um den soll es heute Morgen gehen. Ich kann nur ein paar Streiflichter zu seinem Leben heute Morgen sagen. Von ihm haben wir 13 Briefe im Neuen Testament, und er ist damit die Person, die rein literarisch am umfangreichsten vertreten ist im Neuen Testament. Also schon ein Mann mit sehr starker Bedeutung, der die christlichen Kirchen geprägt hat wie sonst kein anderer. Er wurde ungefähr geboren zwischen 0 und 10, also war ein bisschen jünger als Jesus. Er wurde geboren in Tarsus, das war eine blühende Metropole in der heutigen Türkei. Hier ist sie eingezeichnet, diese Stadt, eine Hafenstadt, nicht ganz am Mittelmeer, 3 Kilometer landeinwärts, aber doch fast in Meeresnähe. Wir wissen nicht, ob er dem irdischen Jesus tatsächlich begegnet ist. Wir können es einfach nicht wirklich feststellen. Man kann darüber nur spekulieren. Er sagt nichts darüber. Möglich wäre es, aber wir finden kein schriftliches Zeugnis darüber. Gestorben ist er gegen 64 nach Christus im Zuge der neronischen Verfolgungen in Rom als Märtyrer. Wir wollen uns so ein bisschen anschauen heute Morgen, wie Paulus über sein eigenes Leben berichtet und vor allem über seine Lebenswende. Wer er war und wer er geworden ist. Also, und das vor allem im Spiegel dessen, wie Paulus über sich selbst reflektiert und über sich selbst nachdenkt. Und eine dieser zentralen Stellen finden wir im Philipperbrief, Kapitel 3. Dort schreibt Paulus: Ich bin beschnitten am 8. Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus präsentiert sich hier zunächst einmal als ein rechtgläubiger Jude. Übrigens möchte ich ein Buch empfehlen, das ist auch draußen am Büchertisch erhältlich, von Guido Baltes, Paulus, Jude mit Mission. Ein sehr spannendes Buch, ein Buch, bei dem man allerdings hellwach sein muss und auch ein vitales Interesse mitbringen sollte. Es ist spannend, ich finde es absolut lesenswert, aber es ist nicht ganz unanspruchsvoll, um es mal so zu sagen. Aber es ist kein wissenschaftliches Fachbuch. Man kann das lesen, auch ohne Theologe zu sein, aber man muss ein bisschen den Eifer mitbringen, von dem der Paulus hier spricht. Man muss so ein bisschen den Drive haben, um das auch zu lesen, aber dann liest man es wirklich mit sehr viel Gewinn. Also ein ganz, ganz wertvolles Buch. Paulus präsentiert sich hier als ein Jude. Und auch in einem Zeugnis in der Apostelgeschichte, wo er sich verteidigt vor dem Volk, beginnt er so: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, in Jerusalem. Er befindet sich zu dem Zeitpunkt in Jerusalem. Auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Zu den Füßen Gamaliels, das ist ein Fachausdruck dafür, ein Schüler zu sein eines Rabbiners. Also damit outet er sich als ein Schüler dieses berühmten Rabbi Gamaliel. Es war wahrscheinlich damals der bekannteste Rabbi, der in Israel lebte, sehr einflussreich. Wir finden auch Spuren von ihm sonst im Neuen Testament. Er hat einen weisen Rat gegeben, damals dem Volk. Gamaliel war kein Eiferer. Gamaliel war eher ein gemäßigter Typ, ein sehr moderierender Typ. Und wir sehen, dass sein Schüler Paulus ihn da rechts überholt. Schüler sind ja nicht immer wie die Lehrer. Man kann sich ja auch profilieren gegenüber den Lehrern. Man kann entweder moderater werden, liberaler, oder man kann auch strenger werden und eifriger. Und Paulus wollte es genau wissen. Paulus hat also gesagt, ich bin noch ein bisschen eifriger und noch ein bisschen genauer als Gamaliel. Aber das war damals eine Autorität. Jeder wusste, wer Gamaliel war. Und er war also sozusagen der Starschüler dieses Rabbis. Ein anderes Zitat von Paulus, wie er über sich selbst reflektiert, ist wieder in einer Verteidigungsrede, Apostelgeschichte 26, in einem Verhör vor Agrippa. Er ist da also schon Gefangener und rechtfertigt sich und erzählt aus seinem Leben. Mein Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn Sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte ist hier ein unglückliches Wort, man muss sagen Richtung. Das Wort Sekte hat erst so in den letzten 50, 60 Jahren oder 100 Jahren einen sehr negativen Klang bekommen. Man muss einfach sagen, in einer Richtung. Es gibt unterschiedliche Richtungen im Judentum und er identifiziert sich hier einfach mit einer bestimmten Richtung. Dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion als Pharisäer lebte. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung. Es gibt hier mehrere Sachen, die uns irritieren könnten, aber eine Formulierung kann uns hier schon ein bisschen irritieren, ein bisschen nachdenklich machen. Er spricht hier, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion lebte als Pharisäer. Er spricht von unserer Religion. Er steht vor einem jüdischen Gremium, vor einer jüdischen Versammlung und rechtfertigt sich und sagt, ich bin in der strengsten Richtung unserer Religion aufgezogen worden. Er sagt nicht in eurer Religion. Paulus, Jude mit Mission. In den letzten Jahren hat sich das Paulusbild in der Forschung nochmal sehr stark gewandelt und wir sind so ein bisschen auf den Spuren. Wie redet Paulus eigentlich von sich? Wer ist er in seinen eigenen Augen? Hier identifiziert er sich komplett mit dem Judentum. Interessant. Nächstes Zitat. Auch in einer Verteidigungsrede, auch ein Selbstzeugnis des Paulus. Diesmal vor dem jüdischen Hohen Rat. Er sagt, oder da steht da, aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war. Also dieser Hohe Rat hat sich zusammengesetzt aus unterschiedlichen Richtungen. Die einen im Hohen Rat waren Sadduzäer, die anderen waren Pharisäer. Und da er das wusste, geht er jetzt taktisch vor und erklärt hier etwas. Er sagt, er rief in den Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern und wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Und wenn wir das dann lesen, das löst dann einen Tumult aus innerhalb des Hohen Rates, weil sich die Sadduzäer da mit den Pharisäern dann in die Haare kriegen und dann kommen sie zu keinem Urteil und zerstreiten sich und das Urteil muss vertagt werden. Und das war also sehr klug, ja, von Paulus so zu agieren. Aber immerhin, wir werden nachher nochmal auf dieses Zitat zurückkommen. Tarsus, wo Paulus geboren wurde, war ein römisches Provinzzentrum, also eine römische Stadt. Paulus war römischer Bürger. Das war nicht selbstverständlich. Warum, wissen wir nicht genau, warum er die römische Staatsbürgerschaft hatte. Das brachte in der damaligen Zeit viele Privilegien mit sich, ein Römer zu sein, im Gegensatz zu einem Barbaren, zu einem Nichtrömer. Man durfte zum Beispiel nicht gekreuzigt werden als Römer und auch andere Rechte hatte man als Römer. Und in einer ganz bestimmten Situation hat sich Paulus ja auch auf sein römisches Bürgerrecht berufen und das hatte dann die Konsequenz, dass er freigelassen werden musste in einer bestimmten Situation. Er war also Jude und er war Römer, doppelte Staatsbürgerschaft, wenn man so möchte. Er hat eine griechische Bildung genossen in dieser Stadt Tarsus und er war fließend dreisprachig. Er schreibt ein sehr gutes Griechisch, hat seine Briefe alle auf Griechisch geschrieben, aber er war natürlich absolut bewandert im Hebräischen. Er kannte das Alte Testament auswendig auf Hebräisch und Aramäisch war die Umgangssprache damals in Galiläa und auch in Judäa. Er war also fließend dreisprachig und in mehreren Kulturen gleichzeitig beheimatet. Interessant ist, dass er seine Heimatstadt Tarsus komplett verschweigt. Er selber redet nie davon. Er redet vor allem von Jerusalem. Also da, wo er aufgewachsen ist. Wo er also aufgezogen wurde, wo er seine pharisäische Bildung sozusagen genossen hat. Wir haben es vorhin gelesen, er nennt sich Hebräer von Hebräern. Das ist zunächst mal eine etwas ungewöhnliche Formulierung. Vermutlich ist damit gemeint, dass er Jude von Geburt an ist. Also kein übergetretener Jude, der die Religion gewechselt hat, sondern von Geburt an Jude. Eben, er sagt ja, beschnitten am achten Tag. Es gab damals doch eine relativ starke Übertrittsbewegung von Nichtjuden zum Judentum. Und das war gar nicht so gerne gesehen im Judentum damals. Man hat es zwar zugelassen, aber man hat sich nicht so wirklich darüber gefreut, weil man die Befürchtung hatte, wenn da so viele zum Judentum übertreten, dann wissen wir nicht so genau, ob wir unsere Identität wirklich bewahren. Also das war so die Sorge, da werden die Grenzen verwässert, wenn so viele Leute Juden werden wollen. Das war also gar nicht so ein großes Interesse daran, die Leute zu bekehren. Das Judentum zu der damaligen Zeit war keine missionarische Religion. Und deshalb betont hier Paulus, ich bin kein Übergetretener. Ich bin ein echter, ein geborener Jude, der am achten Tag beschnitten wurde. Er ist als Kind mit seinen Eltern nach Galiläa gezogen. Er ist also in der gleichen Landschaft aufgewachsen wie Jesus. Galiläa ist eine kleine Provinz. Die hätten sich also auch gut begegnen können. Und er zieht dort in ein Zentrum für rabbinische Gelehrsamkeit. Also der nicht weit von seinem Heimatort weg war ein großes Zentrum für rabbinische Gelehrsamkeit. Die beiden berühmten Rabbinen Hillel und Shammai, die man kennt, haben dort auch mehrere Jahre gelebt. Und vielleicht hat diese Nähe ihn einfach auch sehr stark motiviert, dann diese Richtung einzuschlagen. Und er wird noch als Kind Schüler des berühmten Rabbi Gamaliel, also vermutlich nicht erst als Jugendlicher, sondern schon als Kind. Also so ähnlich wie der Samuel als kleiner Junge schon zum Tempel gebracht wurde, war er vielleicht schon als Kind tatsächlich dieser Schüler und hat dort seine ganze Kindheit und auch seine Jugend dann verbracht. Er nennt sich einen Pharisäer. Wer oder was ist ein Pharisäer? Für uns klingt das schon fast wie ein Schimpfwort. Und wir haben viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang eigentlich so eine Schablone gezeichnet von Pharisäern, die heute nicht mehr so stimmt. Das Bild hat sich auch hier sehr stark gewandelt. Pharisäer waren eine sehr moderate Laienbewegung, waren keine Theologen, eine Laienbewegung im Judentum. Viele gehen davon aus, dass es so eine Art pietistische, natürlich in Anführungsstrichen, eine pietistische Strömung im Judentum war. Pietismus heißt, man legt Wert auf die persönliche Frömmigkeit. Pietas, die Frömmigkeit, das war das Anliegen des Pietismus im 17., 18. Jahrhundert, dass man nicht nur kirchlich ist, dass man nicht nur sonntags zur Kirche geht und getauft wird und verheiratet wird und beerdigt wird kirchlich, sondern dass das ins persönliche Leben hineinkommt. Und das war das Anliegen der Pharisäer. Der Glaube muss ins Leben. Der Glaube muss im Alltag eine Rolle spielen. Nicht nur im Tempel, nicht nur dann an den großen Festen des Judentums, sondern im Alltag muss der Glaube sich bewähren. Das war eine Erneuerungsbewegung im Judentum. Und sie hofften auf die Erweckung. Und natürlich verknüpften sie das mit der Erwartung auf den Messias. Sie wollten sich vorbereiten, innerlich gerüstet sein, vom Herzen her, wenn der Messias kommt, dass er ein Volk findet, das ihn erwartet. Das ist ein wunderbares Anliegen, sich zu schmücken, sich zu bereiten auf den König, der kommt, sich vorzubereiten und das Leben zu gestalten im Blick auf den kommenden König. Also das Paulus als Pharisäer hat sich selbst nie problematisiert. Was er als problematisch findet, ist das, was er dann noch zusätzlich hinzufügt. Er ist ein Eiferer, ein Zelot. Dieses Wort Zelot hat erst in den 70er Jahren des ersten Jahrhunderts einen negativen Klang, einen politischen Klang bekommen, weil die Zeloten dann diejenigen waren, die den aktiven militärischen Widerstand gegen die Römer provoziert haben, was dann auch zur nationalen Katastrophe Israels geführt hat. Aber als Jesus gelebt hat, war das Wort Zelot, und als Paulus jung war, hat das Wort Zelot noch nicht diesen negativen Beiklang. Nicht dieser gewaltsame Widerstand gegen die Römer, sondern es war ein Eifer, der sich nach innen richtete, gegen das eigene Volk. Also nicht gegen die Römer, nicht nach außen, nicht dieses militärische, gewaltsame mit Waffen, sondern, hey Leute, wir müssen innerlich die Reihen geschlossen halten. Wir müssen uns auf eine Linie bringen. Und die Eiferer wollten mit allen Mitteln den Gesetzesgehorsam durchsetzen. Also dieses Befolgen der eigenen Religion. Man könnte das so als eine Art religiöse Sittenpolizei nennen. Es war also etwas Inoffizielles. Es war jetzt nicht etwas, was das Judentum offiziell gefördert hat, aber vielleicht inoffiziell. Und man hat dann tatsächlich auch so Lynchjustizen durchgeführt. Wir kennen das von Stephanus. Das war ja kein Prozess, den der Stephanus gekriegt hat. Das war ja so ein Mob, der da so dirigiert wurde von einigen Eiferern. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass vor ein paar Jahren in Wuppertal auch mal so eine selbsternannte Scharia-Polizei unterwegs war und versucht hat, die Moslems zu drangsalieren, die nicht so gekleidet sind, wie Moslems sich kleiden sollten, die so vom Äußerlichen erkennbar waren als säkulare Moslems. Da kam dann die Scharia-Polizei und hat die drangsaliert und gesagt, hey, du willst ein Moslem sein, aber du verhältst dich nicht danach. Und so ähnlich müssen wir uns den Paulus vorstellen. Also eine Art Torah-Polizisten, der versucht, die Leute doch mit dem Eifer auf die Linie des Gesetzes zu bringen. Und er will diese Funktion also nicht nur in Jerusalem ausüben, sondern er geht damit, mit diesem Eifer, mit diesem Anliegen sogar nach Damaskus, also über die Landesgrenze hinaus, und verfolgt dort, so lesen wir es gleich, Männer und Frauen. Warum ist es von Interesse, dass hier ausdrücklich, wir werden es gleich sehen, dass hier ausdrücklich steht, er verfolgt Männer und Frauen. In der Antike wurden Frauen nie verfolgt, wenn es um religiöse Dinge ging. Frauen wurden nie verfolgt. Es waren immer nur die Männer, die verfolgt wurden. Frauen waren in religiöser Hinsicht leere Blätter. Frauen zählten nicht. Es zählten nur die Männer. Egal um welche Religionsstreitigkeiten und Verfolgungen es ging, Frauen und auch Kinder natürlich, aber die Frauen wurden definitiv nie mitverfolgt. Nur die Christen. Und soziologisch ist sich die Wissenschaft einig, dass das damit zusammenhängt, dass das Christentum die erste Religion war, wo Frauen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wo Frauen Leitungs- und Führungspositionen innehatten und deshalb Ziele für Verfolgung waren. Das war also ein Unterschied zum Judentum, das war ein Unterschied auch zu den anderen heidnischen Religionen. Paulus weiß genau, wenn ich das Christentum treffen möchte, dann muss ich auch die Frauen kriegen. Die sind genauso gefährlich wie die Männer. Die üben auch eine verantwortliche Position aus. Und deshalb ist es soziologisch etwas völlig Neues, was wir hier spüren und sehen, dass Paulus hier Männer und Frauen verfolgt. Und er erlebt dann, als er auf diesem Weg nach Damaskus ist, seine entscheidende Lebenswende. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Saulus, ein paar Sätze zu seinem Namen noch. Saulus wird er hier genannt. Er wird im Neuen Testament mit drei Namen aufgeführt. Saulus, das ist die vergriechischte Form von Saul, von Shaul. Shaul ist hebräisch, das war wohl sein Geburtsname, Shaul. Wenn man das ins Griechische eingriechischt, dann heißt das Saulos. Ja, das ist die Endung dahinter. So wird er auch hier in der Apostelgeschichte genannt. Und dann kennen wir ihn ja auch als Paulus, also drei verschiedene Bezeichnungen, die er hat. Saulus, Shaul, der hebräische Name, und Paulus. Ich komme dann nochmal darauf. Also Saulus, aber schnaubte immer noch Drohung und Morden gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, das ist eine Umschreibung der Christen, fände Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Das ist der Beginn dieser Lebenswende, die sich ereignet im Leben des Paulus. Noch einmal zu diesem Namen, Shaul. Wer hieß denn so? Das war der erste König von Israel, der erste König. Er war aus dem Stamm Benjamin. Übrigens wie Saul auch, ja, darauf ist er stolz gewesen. Das hat er ja, haben wir ja vorhin gelesen, Israelit aus dem Stamm Benjamin, beschnitten am achten Tag, Hebräer von Hebräern und so weiter. Er war der erste König, aber was war er noch? Der Saul war ein Verfolger. Wen hat er denn verfolgt? Den gesalbten König hat er verfolgt, den David. den wollte er umbringen. Und vielleicht ist das der Grund, warum sich Paulus selbst nie Saul nennt. Er hat sich selbst nie mit diesem Namen genannt. Er hat sich nie Saul genannt. Er hat sich immer Paulus genannt. Also vielleicht war das der Grund, dass er zutiefst gemerkt hat, ich bin dieser Verfolger und ich will der nicht mehr länger sein. Ich bin jetzt jemand anderes. Also es ist ganz interessant, er nennt sich nie selber mit diesem Namen Saul. Und es gibt auch entgegen dieser weit verbreiteten Meinung, es gibt bei der Bekehrung oder Lebenswende des Paulus keinen Namenswechsel. Es ist nicht so, vor der Lebenswende heißt er Saul und nach der Lebenswende heißt er Paulus, sondern wir sehen das, dass er in der Apostelgeschichte wird er noch ein paar Kapitel, also bis ins 13. Kapitel hinein, wird er Saulus genannt. Und irgendwann dann mal heißt es Saulus, der auch Paulus hieß. Und dann ab dem Moment wird er nur noch Paulus genannt. Aber das hat mit seiner Lebenswende eigentlich gar nichts zu tun. Also man kann eigentlich nicht sagen, er wurde vom Saulus zum Paulus. Das ist ein bisschen ungenau. Also, aber das habe ich ja schon gesagt. Er selbst nennt sich nie Saul. Das war ihm zu brisant. Paulus heißt der Kleine. Ein sehr seltener Name, der eigentlich kaum vorkommt oder kaum belegt ist aus der Antike. Aber er nennt sich so, vielleicht aufgrund seiner Geschichte, ich habe es ja gerade angedeutet, dass er nicht dieser große König sein möchte, sondern ganz bewusst dieser Kleine, den Gott in seinen Dienst genommen hat. So, jetzt machen wir weiter in dieser Geschichte mit der Lebenswende. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus. Eigentlich müssten wir lesen, ich bin Jeshua, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, als ich jetzt mich vorbereitet habe auf diese Predigt, es hat mich unglaublich berührt, wie hier Jesus mit Saul spricht. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich empfinde hier eine unglaublich barmherzige Liebe. Stellt euch vor, dieser Saul, der hier mit Morden und Drohen und Schnauben nach Damaskus unterwegs ist, dieser Eiferer, dieser 150-prozentige, von sich wirklich in positiver Weise überzeugte, gläubige Jude. Und er ruft ihn bei seinem hebräischen Namen, Saul. Saul, warum verfolgst du mich? Er stellt ihm eine Frage. Jesus stellt ihm eine Frage. Er knallt ihm nicht irgendwie eine Aussage vor den Kopf. Er fragt ihn: Was machst du eigentlich, Saul? Da begegnet ihm jemand, wo man spürt, der will nichts Böses mit mir. Der fragt mich eine ernsthafte Frage: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach: Wer bist du, Herr? Und er sagte: Ich bin Jeshua, den du verfolgst. Ich glaube, dass das den Paulus unheimlich berührt und getroffen hat. Da kommt keine Abrechnung. Da kommt keine himmlische Strafe. Da ist ein Gespräch. Da ist jemand, der einen bei seinem Namen ruft. Zweimal: Saul, Saul, ich bin Jeshua. Was machst du eigentlich? Was ist dort eigentlich geschehen? Was ist dort passiert vor Damaskus. Lass uns ein bisschen noch rantasten, was da eigentlich geschehen ist in diesem Ereignis. Ich will es mal ein bisschen provozierend ausdrücken. Einfach um uns so ein bisschen in dieses erste Jahrhundert mit hineinzunehmen. Paulus wurde kein Christ, sondern er blieb Jude. Das haben wir in diesen Lebenszeugnissen jetzt mehrfach gesehen. Paulus wurde kein Christ. Wenn ihr jetzt alle schon ein bisschen irritiert mich anschaut, ich werde noch ein bisschen erklären, was ich damit meine. Sondern er blieb Jude. Es gab überhaupt keinen Grund für ihn, sich nicht weiterhin als Jude zu empfinden. Denn er glaubte, ab ungefähr dem Jahr 34, ist zu spät gegriffen, habe nochmal nachrecherchiert. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass Jesus im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt wurde und dass diese Lebenswende des Paulus schon im Jahr 31 oder 32 gewesen ist. Was ist da passiert? Er glaubte an den jüdischen Messias des jüdischen Volkes. Er glaubte an das, was seine Religion verheißen und versprochen hat. Er hat seinen Messias erkannt. Und deshalb hat Paulus sich immer noch als Jude empfunden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit der Brille des 20. Jahrhunderts diese Geschichte aus dem ersten Jahrhundert interpretieren. Und deshalb müssen wir einfach auch mal betrachten, wie spricht Paulus eigentlich von selbst, wie spricht er selbst von seiner Bekehrung. Dazu müssen wir in den Galaterbrief gehen. Das, was wir gelesen haben aus Apostelgeschichte 9, ist ja ein Bericht des Lukas, also von einer externen, von einer dritten Person. Hier berichtet Paulus an einer Stelle im Galaterbrief aus der eigenen Perspektive von dem gleichen Ereignis, von diesem Damaskus-Ereignis. Und er schreibt, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Lasst uns ein paar Punkte davon noch betrachten. Er sagt, als es dem gefiel, der mich von Mutterleib an erwählt hat. Das ist eine Auszeichnung, die wir so nur von den alttestamentlichen Propheten kennen. Wir kennen das von Jeremia, wir kennen das von anderen Propheten. Ich habe dich erwählt, als du noch im Mutterleibe warst. Paulus erkennt also, Gott hat mich schon im Mutterleib erwählt und dann hat er mir durch eine persönliche Offenbarung mitgeteilt, dass Jeschua der Messias ist. Und dadurch hat er mich als Propheten oder als Apostel berufen. Paulus spricht nicht von einer Bekehrung. Paulus spricht von einer Berufung. Gott hat mich, den er von Mutterleibe aus schon erwählt hat, Gott hat mich davon überzeugt, dass Jeschua der Messias ist, unser Messias, der jüdische Messias, der auch der Messias der ganzen Welt ist, der Retter der ganzen Welt. Und jetzt hat er mich berufen, sein Prophet, sein Apostel zu sein. Nochmal, ich stelle die Frage, keine Bekehrung? Ihr kriegt schon Angst. Denkt, was erzählt er heute Morgen hier? Ja, jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet denn Bekehrung? Wenn Jesus von Bekehrung gesprochen hat, hat er immer von Umkehr gesprochen. Kehrt um, bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oder an einer anderen Stelle, wir könnten noch viele aufzählen, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr, zur Bekehrung zu rufen. Bekehrung oder Umkehr in der Verkündigung von Jesus heißt umkehren von einem falschen Weg zurück auf den richtigen. Und in diesem Sinne hat Paulus natürlich eine Bekehrung erlebt, eine radikale Umkehr. Und natürlich war das eine Lebenswende, eine unglaublich starke Lebenswende. Aber es ist nicht eine Bekehrung im Sinne eines Religionswechsels. Paulus hat nicht die Religion gewechselt. Paulus hat seinen Messias erkannt. Paulus hat den König des jüdischen Volkes erkannt und hat sich ihm zur Verfügung gestellt, weil er von ihm berufen wurde. In unserem modernen Verständnis, im soziologischen Verständnis, ist das kein Religionswechsel. Paulus, deshalb habe ich das so gesagt, wurde kein Christ, sondern er blieb Jude. Die Heiden, die Römer, die Griechen, die Galiläer, die Spanier, die Ägypter, die sich zu Jesus bekehrt haben, die wurden Christen. Und das war das Besondere des Paulus und das war seine Mission und das war auch die Schwierigkeit. Das Anliegen von Paulus war, die müssen nicht erst Juden werden, um an Jesus glauben zu können. Die können direkt sozusagen an den Gott Israels glauben. Die können direkt mit ihm verbunden werden, ohne den Umweg über das Judentum zu gehen. Die müssen keine Juden werden, die müssen sich nicht beschneiden lassen, die brauchen nicht koscher zu essen und so weiter, die müssen auch diese jüdischen Feste nicht einhalten. Das ist eine andere Geschichte. Insofern, es ist schon richtig, dass wir von Christen sprechen, aber aus der Sicht des Paulus sind Christen Menschen aus dem Heidentum, die sich zu Jesus bekehren. Ein solcher war er nie. Er war immer jemand, der an Gott geglaubt hat, an den Gott Israels, an den wahren und einzigen Gott. An den hat er immer geglaubt. Er hat den Messias nicht erkannt. Er hat diesen jüdischen Retterkönig nicht erkannt, weil er der Gekreuzigte war. Und das war sein falscher Weg. Und davon ist er umgekehrt. Aber eine Religion, einen Religionswechsel hat er nie erlebt in diesem Sinne, wie wir das heute verstehen. Deshalb müssen wir sagen, Paulus blieb Zeit seines Lebens Jude. Und ich setze noch eins obendrauf. Es mag euch provozieren, ist nicht so wichtig, aber ich werf's trotzdem noch in den Raum. Und vermutlich hat Paulus sich sogar Zeit seines Lebens als Pharisäer betrachtet. Ich gehe nochmal zurück an dieses Zitat, was wir gelesen haben vorhin. Da aber Paulus wusste, das war am Ende seines Lebens, relativ am Ende seines Lebens, er war schon in Gefangenschaft. Als Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat, ihr Brüder, nicht ihr Juden, ich bin jetzt Christ, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer. Ich bin ein Pharisäer. Er hat kein Problem, sich als Pharisäer zu bezeichnen. Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass ihr jemals, ich habe auch erst, als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe, angefangen, darüber nachzudenken. Aber er hat kein Problem damit, sich als Pharisäer zu bezeichnen. Was er widerruft, ist dieser Eifer. Dieses Fanatische. Andere mit Gewalt auf die Spur bringen zu wollen. Das widerruft er. Seinen Pharisäerstatus widerruft er nicht. Also, Paulus blieb Zeit seines Lebens Jude, Paulus betrachtete sich vermutlich Zeit seines Lebens als Pharisäer, aber Jesus wurde die Mitte seines Lebens. Das ist der Unterschied. Jesus wurde die Mitte seines Lebens. Und von dieser Mitte her buchstabiert er komplett neu, was es bedeutet, ein messiasgläubiger Jude zu sein. Natürlich macht das etwas mit seinem Glauben. Natürlich fängt er an zu überlegen, und was bedeutet es jetzt für die Schöpfung und für die Zukunft und für das Ende der Welt und für die Tora? Und was bedeutet es jetzt für alles Mögliche? Was muss ich jetzt tun und was kann ich lassen? Aber seine ganzen Briefe spiegeln das wider, dass er damit ringt. Was bedeutet es jetzt für mich als Juden? Und vor allem, was bedeutet dies für die Nichtjuden? Ich habe schon mal kurz skizziert, zu welcher Einsicht er kommt. Meiner Meinung nach, Juden bleiben Juden, wenn sie an den Messias gläubig werden. Das heißt, sie behalten auch ihre typischen Erkennungsmerkmale, Beschneidung, koscheres Essen und so weiter. Juden bleiben Juden, die an den Messias glauben. Wir haben übrigens heute auch in Israel eine starke Bewegung, die nennen sich messianische Juden. Die nennen sich nicht Christen. Das sind messianische Juden, die sagen, wir sind doch keine Christen, wir sind Juden. Wir haben nur unseren Messias erkannt. Aber Nichtjuden, die sich zum Messias Jesus bekehren, werden keine Juden. Das war der Streitpunkt, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Aposteln in Jerusalem. Sie werden keine Juden, sondern die werden Christen und die werden nicht auf das Gesetz verpflichtet. Das war seine Einsicht und darum hat er sich auch bemüht, es plausibel zu machen. Die Gemeinde des Messias ist ein versöhntes Miteinander von Einheit und Vielfalt. Sie besteht aus messiasgläubigen Juden und Christen. Das ist seine Vision der Gemeinde des Messias. Die Gemeinde des Messias besteht aus messiasgläubigen Juden und aus Christen. Und diese beiden Gruppen dürfen und müssen es lernen, um Gottes Willen in einem versöhnten Miteinander zu leben. Das war die Herausforderung des ersten Jahrhunderts. Sein Lebensmotto, da könnte man jetzt viele Verse nehmen. Ich habe jetzt einen Vers aus dem Römerbrief genommen, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zur Rettung oder zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ja, hier sehen wir das wieder. Das Evangelium ist die rettende Kraft für die Juden und für die anderen. Und beide zusammen werden durch den Messias zu einer Gemeinde berufen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, oder? Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Wir werden in den nächsten Monaten bis zum Ende dieses Jahres immer wieder darüber nachdenken, was ist eigentlich dieses Evangelium, von dem Paulus hier spricht? Was ist diese geniale Botschaft, die er da entdeckt hat? Was ist die Reformationsbotschaft des Paulus? Was ist das Evangelium? Für ihn ist das Evangelium, der Gekreuzigte ist der Herr der Welt. Der Gekreuzigte ist der Herr der Welt. Und das war etwas, worüber man sich hätte schämen müssen oder können. Der Gekreuzigte, das ist ein Skandal, das ist etwas Peinliches, davon spricht man nicht. Niemand, der etwas auf sich hielt, hat bei einem Abendessen oder in einer Gesellschaft von einer Kreuzigung gesprochen. Das ist etwas so Abscheuliches, das ist etwas so Peinliches, darüber redet man nicht. Und wenn du irgendeinen Verwandten 17. Grades gehabt hast, der gekreuzigt wurde, dann hast du diese Person totgeschwiegen. Du redest nicht über so etwas Peinliches. Und was Paulus sagt und was seine Botschaft ist, wo er sagt, ich schäme mich nicht, der sagt, dieser Gekreuzigte, das ist der Herr der Welt. Das ist mein König. Das ist der, dem ich folge. Das ist der, der mir vor Damaskus in dieser unglaublichen Liebe begegnet ist, der mich buchstäblich heruntergeholt hat von meinem hohen Ross und mir mit Liebe und Barmherzigkeit begegnet ist. Dieser Gekreuzigte, das ist mein Herr, das ist mein König. Und darin liegt rettende Kraft für die ganze Welt. Und deshalb sagt er, ich schäme mich nicht, auch wenn ihr euch alle schämt, auch wenn ihr alle die Köpfe verdreht und die Augen verdreht und so tut, als ob euch das nichts angeht. Ich muss von diesem Gekreuzigten sprechen. Das ist meine Botschaft. Und wenn er sagt, ich schäme mich nicht, ist das ja ein rhetorischer Kunstkniff. Das ist ja die Betonung der Verneinung. Ja? Also es ist eine starke Betonung. Das ist so, wie wenn ihr mir jetzt sagen würdet, Christoph, ich wäre jetzt nicht unfroh, wenn du endlich zu Ende kommen würdest mit einer Predigt. Dann ist das eine klare Ansage. Ja? Und wenn er sagt, ich schäme mich nicht, dann heißt es, es ist das Einzige, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Es ist die Botschaft meines Lebens. Der Gekreuzigte ist der Messias. Und wir werden versuchen, in den nächsten Monaten die Spur aufzunehmen. Ich möchte jetzt die Band bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte uns drei persönliche Fragen mitgeben für diese Woche. Erste Frage. Was ist denn eigentlich dein Lebensmotto? Was ist dein Lebensmotto? Gut, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe dieses Lebensmotto dem Paulus natürlich ein bisschen in den Mund gelegt. Gibt es nirgends eine Bibelstelle, wo steht, übrigens, mein Lebensmotto heißt so und so. Aber es hat immerhin eine exponierte Stellung in seinem exponiertesten Brief, in seinem umfangreichsten und bedeutendsten Brief. Also es hat schon ein gewisses Gewicht. Trotzdem, was ist denn mein, was ist denn dein Lebensmotto? Könntest du das aufschreiben? Und ich meine mit Lebensmotto nicht das, was du gerne wärest, sondern das, wenn du sagst, was, wenn ich mein Leben betrachte, das beschreibt mein Leben. Ehrlich, authentisch. Wenn ich mein Lebensmotto aufschreiben müsste, sollte, was wäre das denn eigentlich? Wofür lebe ich? Wofür stehe ich? Wofür sage ich, ich schäme mich nicht? Das ist meine Botschaft. Das ist mein Inhalt, mein Thema. Zweite Frage. Bist du dem Auferstandenen begegnet? Und welche Rolle spielt er in deinem Leben? Bist du dem Auferstandenen begegnet? Und welche Rolle spielt er in deinem Leben? Und die dritte Frage, die geht so ein bisschen wieder in die Richtung der ersten Frage. Wenn andere eine Biografie über dich schreiben müssten oder würden, so in 30, 40 Jahren oder in 100 Jahren, wenn die Welt endlich auch erkannt hat, wie bedeutend ihr wart, das ist ja immer ein bisschen, also ihr könnt getrost sein, ihr könnt euch entspannen, zu Lebzeiten werden die wenigsten wirklich berühmt und bekannt. Es wird erst nach eurem Tod dann so sein, dass man euch wirklich entdeckt. Also keine Angst, es wird noch kommen. Also wenn andere Leute so eine Biografie schreiben sollten über euer Leben, über mein Leben, was würden sie da reinschreiben? Was wäre da wichtig in dieser Biografie? Was wäre erwähnenswert? Was wäre wert, aufgeschrieben zu werden? Was würden andere, könnten andere bestätigen? Was würden andere auch bemerken in meinem Leben? Gibt es da Dinge, die mich auszeichnen würden, wo andere sagen, ja, das war ihm wichtig. Daran hat man ihn erkannt. Dafür ist er immer eingetreten. Dafür hat er sein Geld, sein Mut, seinen Ruf vielleicht aufs Spiel gesetzt. Dafür hat er gekämpft. Davon hat er immer erzählt, wenn wir mit ihm zusammen waren. Das war sein Thema. Fragen für uns persönlich zum Mitnehmen. Wir werden jetzt ein Lied singen mit der Band. Da geht es um einen König. Es geht um den gleichen König, um den es Paulus ging. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen und diesem König zuzusingen. Und uns auch zu fragen, gehört diesem König mein Herz? Und was darf der eigentlich in meinem Leben mit mir machen?